FMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Willkommen beim HMS und jetzt Podcast. Ich bin Antonia und in dieser Folge spreche ich wieder mit einer ehemaligen Studentin aus dem Journalismus, nämlich Marlene Borchardt. Sie hat 2017 ihren Abschluss an der HMS gemacht und ist aktuell im HH Lab für den Bereich Audience Development zuständig. Im Gespräch mit Marlene durfte ich über die vielseitige Arbeit des HH Labs erfahren. Zudem sprachen wir über die Innovation in Medienhäusern und darüber, wie es ist, als Mutter zu studieren. Ich konnte sehr viel aus dem Gespräch mit Marlene mitnehmen und ich hoffe, euch geht's auch so. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne unter podcast@hamburgmediaschool.com. Und jetzt Bühne frei für Marlene. Hi Marlene, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Antonia, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, und zwar haben wir uns schon mal kurz unterhalten. Ich durfte ein paar Sachen über dich erfahren. Du bist momentan im HH Lab zuständig für den Bereich Audience Development und du hast einen eigenen Blog mit einem sehr speziellen, spannenden Thema und brennst für Innovation im digitalen Journalismus. Was darf ich mir denn erstmal unter dem Bereich Audience Development beim HH Lab vorstellen?
Also beim Thema Audience Development geht es ja darum, zu schauen, wie ich verschiedene Zielgruppen oder Nutzerinnen und Nutzer erreichen kann und wie ich mit meinen Inhalten in die Lebensrealität der Menschen komme. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich, wir sind ja ein großes Verlagshaus, ne? Wir haben über 44 Redaktionen insgesamt, würde ich sagen. Ich glaube, 44 sind das. Und mit einigen davon habe ich zum Beispiel schon Instagram-Workshops gemacht. Da geht es dann darum, wie können wir Informationen, wie können wir Nachrichten, wie können wir ein Lebensgefühl über einen anderen Kanal mal erzählen. Und das mag ja gar nicht so innovativ klingen im ersten Schritt. Aber wenn man sich überlegt, dass eine Redaktion etwas beginnt, was sie vorher nicht getan hat, sich neue Workarounds und Workflows überlegen muss, dann ist das eben doch eine große Veränderung für die Menschen, die da gemeinsam arbeiten.
Mhm. Das heißt, also du gibst dort auch Workshops für die einzelnen Redaktionen.
Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich war gerade in Elternzeit. Bevor ich aus der Elternzeit zurückkam, habe ich einfach generelle Instagram-Workshops als ein Teil meiner Arbeit gegeben, sozusagen für unterschiedliche Leute, die halt Lust hatten, aus dem Verlagshaus dabei zu sein, konnten das. Und jetzt werde ich zum Beispiel explizit auch angesprochen und um Hilfe gebeten, wenn es um die Konzeption eines Kanals geht zum Beispiel. Genau, mache ich das auch und versuche da Methodiken beizubringen, quasi wie kann man überhaupt kreativ daran gehen, wie kann man mal etwas Neues ausprobieren und auch Ängste und Barrieren abzubauen, in den Köpfen einfach. So, wie können wir das überhaupt, weil das ist ja immer die Frage, Redaktionen sind wahnsinnig, es fällt mir das Wort nicht ein. Mhm. Naja, also in Redaktionen ist immer wahnsinnig viel zu tun, sind wahnsinnig davon geprägt, was passiert gerade, wie viele MitarbeiterInnen sind gerade dort und deswegen ist so eine extra Aufgabe immer kann auch ein Stressfaktor sein und dass man da halt sagt, okay, wie können wir das so machen, dass es für euch passt.
Mhm, super wichtig. Und deine Social-Media-Expertise konntest du wahrscheinlich bei Spiegel bzw. bei Bento auch vertiefen. Da warst du ja zuvor, oder?
Genau, das ist richtig. Bevor ich im HH Lab angefangen habe, war ich bei Bento und war dort Social-Media-Redakteurin, genau unter der Leitung von Julia Rieke und mit drei tollen Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben zusammen halt geschaut, wie können wir die Nachrichten, die Informationen, die Stories so social aufbereiten, dass sie halt für die Zielgruppen spannend sind, dass sie, dass sie überraschen und dass man sich auch sozusagen, manche denken immer, ja, Social Media, mach das doch mal nebenher, mach das doch mal mit, ne? Aber so funktioniert es halt nicht. Man muss es schon als eigenständigen Kanal denken, kanalgerecht arbeiten und sich auch fragen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Was möchte ich hiermit erreichen? Möchte ich jetzt besonders viele Likes haben? Möchte ich eine Interaktion haben? Möchte ich, dass es geteilt wird? Und genau, warum will ich das überhaupt, ne? Wahrscheinlich zum Beispiel bei Bento war es halt einfach auch, um einer jungen Zielgruppe eine Stimme, also die Zielgruppe hat ihre Stimme, aber eine Plattform zu geben, ne? Mhm. Um junge Politiker und Politikerinnen mehr zu Wort kommen zu lassen, auch in den Nachrichten, als das vielleicht vorher der Fall war.
Mhm. Und du hast sogar auch deine Masterarbeit damals auch schon in dem Bereich geschrieben über Innovationen in deutschen Medienhäusern. Und ich glaube, da bist du so ein bisschen der Frage nachgegangen, was da die finanziellen Mittel auch für eine Rolle spielen. Ich fand das Thema sehr spannend. Kannst du da irgendwie was drüber sagen?
Genau. Ich habe in meiner Masterarbeit untersucht, inwiefern Innovationen im Journalismus normative Gründe haben. Sowas wie zum Beispiel, wir wollen die Demokratie stärken. Ne? Deswegen brauchen wir viele unterschiedliche Angebote, deshalb brauchen wir viele Kanäle, die wir bespielen und müssen unterschiedliche Menschen erreichen, damit die Menschen bestmöglichst informiert sind, um mündige Entscheidungen treffen zu können. Oder spielen da auch einfach wirtschaftliche Gründe mit rein? Ja, wir als Verlagshäuser brauchen auch einfach finanzielle Mittel, um zu überleben und leben zu können, unsere Mitarbeiterinnen bezahlen zu können. Und um vielleicht auch weiter zu wachsen. Und tatsächlich stand eigentlich bei allen die normativen Gründe im Vordergrund. Die Stärkung der Demokratie, also Meinungspluralismus.
Ah, wow. Sehr cool. Das heißt, hast du dir dann selbst ein paar Redaktionen ausgesucht und Häuser und hast die auf die Faktoren untersucht?
Genau. Ich habe mit 7 oder 8 Labs/Redaktionen Innovationseinheiten aus verschiedenen Häusern gesprochen, qualitative Interviews durchgeführt und die dann ausgewertet.
Sehr spannend. Sehr cool.
Und aus dieser Arbeit hat sich dann auch ergeben, so konnte ich ja auch sehen, wie arbeiten die anderen. Und unser Lab hat sich ja auch 2018 halt aufgebaut. 2019 habe ich die Masterarbeit abgeschlossen. Und aus dieser Arbeit hat sich dann auch ergeben, wie wir im Lab Innovation bewerten und was für eine Art von Innovation wir verfolgen möchten. Also es gibt ja inkrementelle Innovation, wo man einfach Dinge weiterentwickelt, oder halt so disruptive, wo man wirklich etwas Bestehendes quasi komplett zerstört oder neu denkt, ne? Und genau, deswegen diese ganzen Strukturen, wie wir jetzt arbeiten, haben sich aus der Arbeit ergeben. Und das fand ich auch irgendwie großartig mit einer Forschungsarbeit, die einfach auch so schön übernehmen zu können in meinem beruflichen Kontext.
Mhm. Ich fand besonders den Punkt mit den unterschiedlichen Innovationen sehr spannend. Und wenn du das jetzt auf deinen eigenen Arbeitsalltag überträgst, welche Innovation, würdest du sagen, ist da im Vordergrund bei euch?
Am Anfang, als wir angefangen haben, waren wir ein bisschen offener dabei und haben gesagt, wir gucken erstmal, wo das hingeht, und haben vieles ausprobiert tatsächlich. Mittlerweile hat sich das bei uns aber etabliert, dass wir doch enger an unserem bestehenden Geschäft arbeiten und auch viel versuchen, einfach zu verbessern, zu helfen, zu schauen, wie man Dinge anders machen kann. Also dafür machen wir zum Beispiel die Nutzerinterviews, dass wir mit Nutzerinnen und Nutzern sprechen. Es gibt ja die Personas nach den Sinusmilieus, und das, um die lebendiger zu machen, indem wir halt Interviews führen und die dann auch in eine Persona quasi gießen und dann mit unseren eigenen Personas arbeiten können, dass wenn wir uns fragen, okay, wir wollen jetzt ein neues Projekt machen. Mein Kollege hat gerade ein Projekt zum Thema Klima und Lokaljournalismus gemacht. Also wie muss die Berichterstattung sein im Lokalen zum Thema Klima? Mhm. Und hat da halt auch interessante Erkenntnisse rausgewinnen können. Und das ist halt ein Thema, das natürlich sehr nah an unserem Geschäftsfeld einfach ist, ne? journalistisch. Mhm. Genau, das hat sich ein bisschen geändert. Was wir auch machen, ist das HH-Lab C. Also wir machen Beratung mittlerweile auch für andere Medienhäuser, wenn es um das Thema Paid Content geht, aber auch Methoden, Agilität. Wie kann man als Redaktion agiler arbeiten zum Beispiel? Und das machen wir jetzt auch seit ein paar Monaten.
Sehr spannend. Für mich klingt das gerade sehr vielseitig aufgestellt. Was ist dann so das Steckenpferd des HH Labs?
Ja, das ist, da hast du recht. Ne? Wir machen viele Sachen auf jeden Fall. Und am Schluss sollen die aber eigentlich nur auf eine Sache einzahlen. Und zwar möchten wir als digitale Forschungs- und Entwicklungseinheit, dass Informationen so gestaltet sind, dass sie in die Lebenswirklichkeit der Menschen passen. Und dass wir am Schluss einfach tatsächlich auch dafür sorgen, dass es gute Informationen gibt, wo auch immer die stattfinden, sodass Menschen sich ihre eigene Meinung bilden können. Darauf muss es einzahlen. Mhm. Und ansonsten darf es sehr vielseitig sein.
Sehr schön. Das heißt, du hast ja 2019 auch deine Masterarbeit abgegeben, meintest du vorhin, und hast auch dann deinen Master in Journalismus an der HMS beendet. Und warst aber vorher auch schon am HH-Lab und bei Bento, wenn ich richtig bin, oder?
Genau, richtig.
Und davor hast du noch dein Volontariat bei der Hamburger Morgenpost gemacht?
Genau.
Okay. Wie ist für dich das Thema Journalismus in dein Leben gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mich hat das schon immer interessiert. Ich habe nach dem Abitur bin ich nach Holland gegangen und habe dort European Studies studiert, also Europawissenschaften. Es war interdisziplinär, das heißt, der Studiengang war so aufgebaut, es war Politik, Wirtschaft, aber auch philosophische Züge hatte das Ganze. Und dann kam ich danach, es war in Maastricht, kam ich zurück nach Hamburg und war so, was mache ich denn jetzt? Und habe mich tatsächlich relativ viel ausprobiert. Ich habe einer Autovermietung habe ich Capacity and Revenue Management gemacht als Praktikum. Ich war in einer PR-Agentur, habe dann später auch ein bisschen freiberuflich PR gemacht, habe dann ein Praktikum gemacht, bei den Lübecker Nachrichten und später bei der Hamburger Morgenpost, und habe so da gemerkt, okay, das ist das, was ich wirklich machen möchte, ne? Das ist das, wozu ich Lust habe. Und ich muss auch sagen, meine Zeit bei der Mopo, ich fand, das war immer ein schön, also ich habe immer gesagt, so Boulevard mit Herz. Es hat es hat Spaß gemacht, Reporterin zu sein, unterwegs und überhaupt auch einfach, ja, Informationen bereitzustellen, sodass sie jeder versteht. Und das war etwas, es hat mir Spaß gemacht, da lag auch, aber es war bei mir nicht so dieser gerade Weg. Also bei manchen ist es ja so, die wissen dann, ne, also seit sie in der Schule sind, ich möchte Journalistin werden, das war bei mir nicht so. Ich mag einfach tatsächlich, ich bin gerne mit Menschen in Kontakt und ich bin gerne im Austausch, und das ist das, was mich bewegt. Und ich glaube, so bin ich da reingekommen. Und es war für mich auch nicht so leicht. Mir ist das nicht einfach, manche sind ja auch einfach super gute Schreiber von Anfang an. Ich war ich überhaupt nicht, war überhaupt keine gute Schreiberin. Das war ein ganz schön, das war am Anfang ganz schön holprig bei mir alles. Es ist halt ein Handwerk, das man lernen kann, wenn man möchte.
Das finde ich schön.
Ja, deswegen finde ich auch, jeder, der schreiben will, sollte unbedingt schreiben und sich ausprobieren oder Geschichten erzählen, auf welche Art und Weise auch immer. Weil wenn man es dann tut und in den Austausch geht und sich, man wird sich verbessern.
Das ist sehr schön. Hab da auch, muss ich gerade an dieses Buch von Doris Dörri, heißt sie, glaube ich, denken. Das ist ja auch total die Einladung und Motivation zum Schreiben, auch für Personen, die gar nicht unbedingt drüber nachdenken. Finde ich, wenn man dieses Buch liest, hat man dann das Gefühl, ich sollte mich jetzt sofort hinsetzen und sollte alles aufschreiben, was mir in den Sinn kommt.
Das habe ich auch gelesen, ne? Schreiben, lesen, atmen, ne? Ja, fand ich auch großartig und kann ich auch total unterschreiben. Irgendwie hat auch jeder eine Geschichte zu erzählen. Und auch wenn man es nur für sich macht, um seinen Kopf frei zu kriegen, das ist auch schön.
Ja, das glaube ich auch. Dieses Ordnen fand ich auch sehr spannend, was sie da beschrieben hat. Nun ist es ja so, was, sage ich jetzt mal, bei dir auch besonders ist, dass du ja auch deinen Berufseinstieg bzw. dein Studium auch schon als Mutter gemacht hast.
Genau, also ich bin im Volontariat schwanger geworden und war dann in Elternzeit, bin dann zurück ins Volo und irgendwie war mir dann klar, okay, ich war 27 und dann dachte ich mir, eigentlich wollte ich immer noch einen Master machen und jetzt passt es ja einfach überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, du bist 27 und bald fertig mit dem Volo und hast ein Kind und es wird einfach nie mehr passen, es zu machen. Also. Und dann habe ich mir gesagt, dann mache ich es jetzt. Und das hat natürlich auch immer was mit Privilegien zu tun. Ich hatte damals meinen Partner, ich habe eine Familie in der Stadt, in der gleichen Stadt, die mich da total unterstützt haben. Ich war fest angestellt durch das Volontariat, später dann nicht mehr, aber bin auch nicht so ein ängstlicher Mensch, weil das Studium ja auch Geld kostet. Habe dann noch ein Stipendium bekommen von Media und insofern habe ich da natürlich auch ganz viel Glück und tolle Voraussetzungen für gehabt, um das überhaupt möglich zu machen. Also für mich möglich zu machen in der Situation, ja.
Ja, wow, aber ich stelle es mir trotzdem auch sehr schwer vor. Vor allem, du hast ja zusätzlich gearbeitet und den Master dual gemacht.
Genau.
Und während der Zeit des Studiums warst du dann bei Bento, glaube ich, ne?
Genau, ja. Also da war gerade so der Übergang. Zuerst war ich noch bei der Mopo und ich habe auch als Freie bei der dpa gearbeitet und bin dann zu Bento gegangen, genau. Und habe weiterhin bei der dpa noch, weil ich bei Bento hatte ich eine 50% Stelle. Und natürlich ist das nicht ohne gewesen. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und ich weiß, ne, im Rückblick, denke ich auch, habe ich mir da viel abverlangt, auf jeden Fall. Und trotzdem muss ich auch sagen, persönlich war ich noch nie auf etwas so stolz, wie dass ich das dann, dass ich das gemacht habe, dass ich es geschafft habe, dass ich diese Masterarbeit geschrieben habe. Dazwischen war noch eine Trennung, also die habe ich dann noch als Alleinerziehende getrunken. Siehst du, ich habe sehr viel Wein zu der Zeit abends noch getrunken.
Freudsche Versprecher.
Ja, ich habe die Masterarbeit abends geschrieben, meine Tochter hat geschlafen und habe dabei Weißwein getrunken und nach der Arbeit diese Masterarbeit geschrieben und als das alles durch war, war ich wahnsinnig erschöpft und müde, aber auch wie gesagt, unfassbar stolz auf mich selbst.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast auch im Zuge dessen erwähnt, dass du auch gerne andere Frauen ermutigen möchtest, sich diesen Schritt zu trauen, ne?
Ja, total. Also ich denke halt, man muss natürlich hier auch immer sagen, wie ich eben schon gesagt habe, dass es wahnsinnig viel mit dem Umfeld zu tun hat. Und die Privilegien, die man genießt, dem muss man sich dann auch bewusst sein, dass nicht, ich halte nichts davon, immer zu sagen, alles ist möglich und du musst es nur wollen und du schaffst es dann schon. Aber also am schönsten wäre es einfach, wenn jeder das machen könnte, weil er das gerne machen möchte. Und so ist unsere Realität leider im Moment noch nicht. Aber an und für sich finde ich, wenn man den Traum hat, das zu machen und sich das zutraut, dann sollte man es unbedingt machen und dann ist das auch mit Kind möglich. Ich habe länger studiert zum Beispiel, ich habe 3 Jahre gemacht, nicht 2. Ich zahle das immer noch ab übrigens, ne? Also das ist halt auch, ich habe da was ausgemacht mit der Uni, das fand ich auch toll, dass es möglich war, ne? Das sind so, da muss man vielleicht auch der Typ für sein, wie gesagt, nicht so, aber es hat sich absolut gelohnt. Ich habe tolle Kommilitonen und Kommilitoninnen kennengelernt. Ich finde, man baut sich da ein super Netzwerk auf. Und insofern, ja, lohnt es sich einfach. Und war eine wahnsinnig tolle und bereichernde Zeit.
Das klingt schön. Und wie war dann dein Zugang zu HMS? Beziehungsweise, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, auf die HMS zu gehen und dort noch den Master zu machen?
Ja, ich denke, ich hatte wirklich dieses Gefühl, okay, du bist jetzt 27, bist bald fertig mit diesem Volo. Und ich hatte irgendwie ich bin mittlerweile 34, ne? Ich hatte irgendwie diese absurde Idee damals, dass wenn ich das jetzt nicht mache und jetzt nicht Vollgas gebe, dann auch, dass meine Karriere dann vorbei ist. Auch da wieder ist sie nicht als Mutmacher quasi für alle, falls man auch mal in so einer Situation steckt. Und ich denke, als Mutter geht das, vielleicht als Väter auch, das weiß ich nicht, geht das vielen so, dass man plötzlich denkt, muss ich mich jetzt entscheiden oder nicht? Inwiefern kann ich beides schaffen? Was habe ich auch für Kapazitäten? Emotional, finanziell, alles. Ich hatte aber dieses Gefühl, du musst es jetzt machen, sonst ist alles vorbei. Was wirklich nicht stimmt, ne? Aber ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo man selber so denkt.
Ja.
Genau. Und das ist Schwachsinn, das ist keine gute Motivation, aber das war ehrlicherweise meine Motivation. Also du musst jetzt was reißen, sonst ist es vorbei, dann bist du die Mutti.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Und wie bist du dann konkret auch in dem Fall auf die HMS gekommen? Also hast du dir noch andere Unis angeguckt oder?
Ich hatte die HMS, ich weiß nicht mehr, worüber ich das gesehen hatte. Ne? Das weiß ich nicht mehr, ob das jetzt Social Media war oder das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe das Programm gesehen. Ich fand das Programm sehr ansprechend. Und so wie es aufbereitet war, ne? Dass klar war, das ist dual, weil für mich war klar, ich muss Geld verdienen. Mhm. Ich kann nicht Vollzeit wieder studieren. Das kann ich einfach nicht. Dazu hatte ich nicht den finanziellen Background. Und da hat das irgendwie in mein Leben gepasst, muss ich sagen. Da war es so, dass ich mir dachte, das ist etwas, was ich schaffen kann. Ungefähr einmal im Monat, 3 Tage, dann Präsenzwork, also Präsenzseminar und dann die Hausarbeiten dazu schreiben. Da habe ich so gedacht, das kann ich schaffen mit Job und Kind. Das ist möglich. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit und aber wie gesagt, auch toll. Also beides. Ich will nur nicht, dass man es unterschätzt, weil es ist jetzt auch nicht ohne gewesen für mich.
Mhm. Was waren so, ihr hattet dann bestimmt auch ganz normal Prüfungen und Seminararbeiten, meintest du gerade schon. Bei uns ist das im Medienmanagement auch in so Terms organisiert, immer im 3-Monats-Rhythmus. War das bei euch dann ähnlich?
Es kam manchmal so aufeinander, weil das dann einfach... Es war oft so, dass man so 2 bis 3 zu einer ähnlichen Zeit abgeben musste, auf jeden Fall, genau. Immer so ein bisschen versetzt war das, glaube ich, so richtig, weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja, es waren manchmal Situationen, dass und das ist dann mit Kind halt nochmal anders. Als einzelne Person kann ich mich da hinsetzen und mir sagen, ich trinke die ganze Nacht halt Kaffee und gehe morgens müde zur Arbeit, aber ich kann mich halt nicht da hinsetzen und sagen, wenn mein Kind erst um 8:30 schläft und ich dann sowieso schon von Arbeit und dem Ganzen ins Bett bringen erledigt bin, dann die Energie noch aufzubringen und zu sagen, jetzt mache ich noch die ganze Nacht, war für mich nicht so drin. Deswegen war das immer eher so, zum Beispiel, dass ich Morgenstunden gemacht habe, ne? Dieses frühere Aufstehen oder am Wochenende dann halt auch mal den ganzen Tag. Und dann hat mein damaliger Partner natürlich dann die Betreuung übernommen oder war einfach der Vater. Logisch, ne? Also warum sollte er das nicht machen?
Ja. Und an die Zeit in eurer Klasse, in eurem Jahrgang, erinnerst du dich noch gut? Seid ihr noch im Austausch?
Ja, total. Also ich habe da echt so, 4 Freundinnen quasi gefunden, mit denen ich immer noch im Austausch bin. Wir treffen uns, trinken Wein zusammen, wir reden über unsere Jobs, wir tauschen uns über die Branche aus. Es ist einfach toll, wenn jemand mal ein Problem hat oder so. Das ist halt einfach schön, wenn man Leute hat, die die Branche kennen und dann auch so ein bisschen, die das dann auch nachvollziehen können und ne, die das verstehen können, was einen da vielleicht manchmal bewegt. Oder auch bei meinem Projekt Zuckerzeit hattest du ja schon, also Zuckerzeit Typ 4 heißt das. Kann ich ja mal kurz erzählen.
Ja, sehr gerne. Das ist der Blog, ne?
Genau. Da war das so, ich bin zum zweiten Mal Mutter geworden, letztes Jahr im Juli, und hatte in dieser Schwangerschaft Schwangerschaftsdiabetes. Und das hat mich ganz schön so aus der Bahn geworfen, weil das so ist, okay, das fühlt sich gleich so an, okay, du schadest damit, dass du was isst deinem Kind, was natürlich, ne, ist überhaupt nicht wahr am Schluss, oder beziehungsweise ist es halt einfach eine von vielen Schwangerschaftserkrankungen, die es halt gibt. Und dann ist es auch wichtig, dass man auf seine Ernährung achtet und guckt, was man gut verträgt und was nicht, und dass man halt keinen hohen Blutzucker Anstieg hat, ne? Weil sonst kann es einfach zu Komplikationen kommen. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, ich finde super viele Informationen im Internet, aber vieles ist auch so ein bisschen so Forums getrieben, oder es gibt und sieht dann einfach auch nicht so schön aus tatsächlich, also rein optisch, oder dann gibt es total die Fachliteratur, was ja großartig ist, ne? Aber da habe ich auch gedacht, so, ui, da muss ich jetzt erstmal ganz schön tief einsteigen, um das alles zu verstehen, und da muss man ja auch noch sagen, als Journalistin ist das natürlich etwas, was mir dann vielleicht sogar noch leicht fällt, ne? Aber wie geht das dann anderen Frauen, die da jetzt nicht immer tief in die Recherche für irgendetwas gehen, weil es einfach nicht zu ihrem Job oder sonst was gehört, ne? Und da dachte ich mir so, irgendwie wäre es schön, wenn es einen Ort gäbe, wo ich mit diesen Sorgen, die ich dann vielleicht am Anfang habe, aufgefangen werde, wo ich einmal durchatmen kann, wo ich die Informationen bekomme, aber so aufbereitet, dass sie optisch ansprechend sind und trotzdem natürlich von Expertinnen getragen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich bin Journalistin, aber ich bin keine Ärztin, ich bin keine Gynäkologin, keine Hebamme, keine Diabetologin. Und genau solche Interviews führe ich dort. Aber ich spreche mit den Expertinnen und Experten und versuche das dann so aufzubereiten, dass es für Betroffene hoffentlich interessant und hilfreich ist. Und dazu habe ich noch einen Instagram-Kanal aufgebaut, auch Zuckerzeit Typ 4, um auch dort zu informieren. Und tatsächlich muss ich aber auch sagen, habe ich jetzt seit 4 Wochen gar nichts mehr gemacht, weil ich jetzt, meine Tochter ist jetzt 10 Monate alt und ich arbeite jetzt wieder seit 6 Wochen ungefähr, und dieses wieder. Wir machen Eltern Teilzeit, mein Partner und ich. Das heißt, wir arbeiten beide 25 Stunden die Woche. Und insofern ist einer immer quasi mit der Care-Arbeit beschäftigt und der andere, das klingt immer so doof, mit der Lohnarbeit. Und es ist doch ganz schön viel dann gewesen, ne? Dieses Wieder-Reinkommen in den Job und trotzdem noch mein Nebenprojekt durchzuführen. Und deswegen ist da gerade nicht so viel passiert, was schade ist und wo ich auch wieder mehr ran möchte.
Oh, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch bestimmt viel war, vor allem unter der neuen Lebenssituation nochmal und so.
Genau.
Aber es ging nach einem Projekt, das bestimmt auch vielen Leuten hilft, und du hast da scheinbar auch wirklich irgendwie erkannt, dass es, wenn es für dich schon so schwierig war, die Informationen zu bekommen, ist es da so, dass du auch sehr viel Response erfahren hast, also sich sehr viele Frauen oder Betroffene bei dir gemeldet haben, die irgendwie mehr Informationen wollten, und hast du gemerkt, das ist auch wirklich ein Thema, das super viele umtreibt?
Genau, also super viel ist bestimmt übertrieben, weil es einfach, ne, die Zahlen sind irgendwie so, das haben irgendwie, ich weiß es gerade nicht auswendig, 45.000, 46.000 Frauen in Deutschland jährlich, und dann noch, also Tendenz steigend, ne? Und es ist halt ein Nischenthema, aber ich merke halt zum Beispiel, obwohl ich gerade nichts mache, es ist halt so, dass mein Instagram-Kanal wächst. Also so, es ist nicht viel, ich weiß das auch. Aber in der Woche kommen 2 bis 3 neue Followerinnen dazu. Und das finde ich halt, es zeigt einfach, dass es ein Thema ist. Und auch im Vorfeld diese Gespräche mit den Expertinnen, die auch gesagt haben, es kann gar nicht genug Aufklärung geben. Also ich habe im Vorfeld mit Frauenärztinnen gesprochen, mit einer Diabetesberaterin, um auch mal zu fragen, was meint ihr? Glaubt ihr auch, dass die Frauen oder die Schwangeren, dass die eventuell mehr Informationen noch brauchen? Und wir haben auch gesagt, auf jeden Fall. Also jede Aufklärung hilft, ne? So, sie sehen das auch so. Die Frauen sind oft, oder die sind nicht immer, aber jede Frau ist ja auch anders, jede Schwangere ist anders, jede bewegt das anders. Aber da gibt es viele, die das wirklich sehr bewegt und die da vielleicht Angst haben plötzlich oder denen auch nicht ganz klar ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Ernährung. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Thema aus unterschiedlichen Gründen. Erstens finde ich es wahnsinnig interessant und spannend. Dann denke ich, ist es halt auch, esse ich einfach auch tatsächlich gerne und auch finde unterschiedliches Essen, einfach freue mich darüber, unterschiedliche Dinge zu probieren. Und gleichzeitig hat es ja aber auch was damit zu tun, wie ist überhaupt mein Zugang zu Essen, ne? Also weiß ich nicht, wie sind meine finanziellen Mittel, wie komme ich an Essen, was ist für mich drin und wie gut kenne ich mich auch mit Nährstoffen aus oder eben auch nicht. Und deswegen ist das nämlich auch ein gesellschaftliches Thema.
Ja, total.
Und auch wenn wir so gucken, Frauen und Männer auch, und diese ganze Diätkultur, in der wir halt leben, dass ich glaube, man kommt da gar nicht umhin, als dieses Thema irgendwie als relevant zu begreifen. Also es mag auch andere geben, aber jede junge Frau, mit der ich spreche, weiß über Ernährung in irgendeiner Form Bescheid oder denkt darüber, Bescheid zu wissen.
Ja, das glaube ich auch. Das auch, was du meintest, dass es auch ein sehr gesellschaftlich spannendes Thema ist, finde ich auch ein Punkt, der oft auch unterschätzt wird. Ne? Ich meine, so Darm mit Charme hat jetzt jeder gehört und dann hier Bas Kast, Ernährungskompass. Ich finde, langsam ist man so angekommen, dass irgendwie in verschiedenen Bubbles das so durchtriggert und jeder mal Zucker weglässt und sich irgendwie versucht in unterschiedlichen Methoden. Das ist jetzt, das ist jetzt der persönliche Einschätzung, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch auch mehr Mainstream angekommen ist, obwohl es eigentlich halt auch ein Luxus ist, sich diese Gedanken machen zu können. Siehst du das auch so?
Ja, total. Und gleichzeitig, was ja auch immer passiert, ist halt, dass Ernährung und Bewegung immer eine Rolle spielen, wenn es halt um Optimierung geht und gar nicht einfach nur, ich möchte mich ernähren, ich möchte mich bewegen. Wir hatten gerade eine Praktikantin bei uns im Lab und die hat das so schön gesagt. Die hat halt gesagt, sich zu ernähren und sich zu bewegen, das liegt eh in uns. Wir sind Menschen und das ist unser, das wollen wir sowieso. Das ist unser Überlebenstrieb auch irgendwo, ne? Und trotzdem kommt es halt immer zu dieser Optimierung. Und die Körperbilder verändern sich alle 5 bis 10 Jahre. Wir können das irgendwie nie erreichen, egal. Da ist auch wahnsinnig viel Druck dabei. Es gibt das siehst du ja selber, was für ein Riesenthema das ist. Die ganzen Schlagwörter, Body Positivity, Body Neutrality. Ja. Ne? Also dem Körper auch einfach mal neutral gegenüberzustehen und sich zu denken, ja, ist also super, was du alles für mich leistest und nicht auf jede kleine Speckrolle zu starren, zum Beispiel. Das finde ich auch gerade nochmal sozusagen, weil ich 2 Töchter habe, für mich wichtig, damit die das halt auch anders lernen, ne? Und nicht immer so viel mit sich hadern.
Ja, total. Kann ich nachvollziehen. Ist ja auch, ich finde das ja allgemein auch gerade sehr präsent in den Medien und was Werbung betrifft und sehr umstritten und man versucht da ja auch irgendwie mehr drauf zu achten. Aber es ist nur spannend, wie es ungefähr so in 10 oder 20 Jahren damit ausschaut, ob dann auch dieses klassische Schönheitsideal, Thema sexistische Werbung und so weiter, wenn man den Gedanken weiter spinnt, ob das auch wirklich einen Einfluss hat, die ganzen Gedanken, die man sich da jetzt drüber macht.
Ja, mit Sicherheit. Ich finde, man merkt schon, dass sich da was wahnsinnig viel tut, auch durch einfach so Aktivistinnen auch, ne, die sich einfach die auch einfach zum Beispiel gegen Fettphobia einstehen und halt das in den sozialen Medien, das einfach so auch wie die Autorin, die hieß das Buch Body Politics, geschrieben hat, Melody Michelberger, glaube ich. Ich glaube ja, ich gucke noch mal ganz kurz. Die hat auf jeden Fall auch gesagt, sie macht das auch, sie zeigt sich so in den sozialen Medien, auch im Bikini und alles, auch wenn sie da eine Speckrolle hat, einfach um zu zeigen, so auch um Sehgewohnheiten einfach zu verbessern und zu verändern. Ja. Ne? Normalität einfach, es ist normal und einfach die ganze Bandbreite zu zeigen, das finde ich auch toll.
Ja.
Ist jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema, sind wir ein bisschen abgedriftet. Ja, nee.
Aber ich finde es total spannend, diese No-Filter-Kultur und halt gerade das, was Social Media halt ausmacht, ne? Filter drüber klatschen und das Schönste der Welt und aus dem eigenen Leben präsentieren und alle, die da gerade gegen einzustehen, finde ich auch super spannend und vor allem auch unterhaltsam, ne? Weil man es auch zum Teil nicht gewohnt ist und das so ein bisschen manchmal den Social Media Alltag durchbricht.
Genau, ich finde es wahnsinnig wichtig, weil man ja weiß, wenn du dich präsentierst, wenn du da rausgehst, dann wirst du ja, wirst du vielleicht auch sozusagen Ablehnung erfahren und musst dich damit auseinandersetzen, ob du es möchtest oder nicht.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema Innovation, ist ja irgendwie so ein, ja, ich sag mal, so ein sehr großes Thema, das es in jedem Haus gibt, geben sollte. Es gibt ja sehr viele verschiedene Methoden, wie Innovation gefördert werden soll, zum Beispiel Design Thinking. Gibt es da Methoden, die ihr anwendet, die ihr ja bevorzugt, wenn es zum Beispiel auch um, ich sag mal, eher disruptive Innovation geht?
Genau, also wir benutzen auch Design Thinking, wir machen Lean Startup. Also im Endeffekt sind das, glaube ich, die Methoden, die sich auch schon woanders bewährt haben, die man dann im Journalismus auch aufgegriffen hat. Und wir schauen halt tatsächlich viel auch so, was passt für uns, wie können wir das gut anwenden, ne? Wie können wir das für uns adaptieren. Es ist definitiv so, es ist halt auch beim Design Thinking, kommst du an deine Grenzen, ne? Das ist ja, es ist, ich finde, wofür diese ganzen Methoden, wofür sie für mich sozusagen wirklich wichtig sind, ist zu zeigen, probiert euch aus. Also probiert einfach neue Dinge. Und da kann halt auch sozusagen für mich das Disruptive ist ein bisschen übertrieben, aber da kann die Innovation auch sein, dass sich Redaktion auch Zeit dafür nehmen, darüber nachzudenken. Ich meine, jetzt besonders im Lokaljournalismus einfach, ne? Weil das ist einfach so ein wirkmächtiges Feld, wie ich schon gesagt habe, die haben so viel zu tun und da das trotzdem in den Fokus zu stellen, wie wird es weitergehen, was können wir uns überlegen und immer wieder auch zu sagen, ich probiere was aus, ne? Dieser Loop halt, ne? Build, Measure, Learn. Mhm. Bau etwas aus, miss, ob es erfolgreich ist und dann lern daraus und mach weiter. Und das ist so ein bisschen für mich sozusagen das, was unser Lab auch ausmacht, diese Message quasi mit rüberzubringen. So, probiert euch aus. Das ist der Weg sozusagen, die konstanter Wandel und den auch irgendwie versuchen zu begrüßen, ne? Auch wenn das manchmal schwer ist.
Ja, ja. Also so ein bisschen Trial and Error, aber mit Validierung,
sag ich mal. Genau. Sich einfach, es ist ja auch zum Beispiel, ist immer auf die, je nachdem, wo eine Redaktion steht, ne? Aber auch plötzlich sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, wir haben ja Leserinnen und Leser, wie sehen die das eigentlich, was wir hier machen?
Mhm.
Das ist ja auch eine Überlegung, ja. die dann für manche auch neu ist oder beziehungsweise das der Umfang dessen ist neu, ne? Leserbriefe gab es ja auch schon immer, aber dass plötzlich über viele Kanäle kommt, dass man Rückkanal hat, dass man noch viel besser in den Austausch gehen kann und das nicht, dass da dann vielleicht auch mal sich zu sagen, das ist wichtig und andere Dinge sind vielleicht weniger wichtig und die lassen wir jetzt auch mal liegen und kümmern uns um was Neues und nicht sozusagen nicht in dem Alten immer verhaftet zu bleiben, das denke ich ist wichtig, ne? Einfach so ein Mindset zu haben, was gerne, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber was gerne lernt und was auch irgendwo veränderungsbereit ist. Nicht um jeden Preis, ne? Es ist immer so, keine Innovation der Innovation willen, keine Veränderung der Veränderung willen, sondern immer natürlich, und genauso gilt es auch für die Methodiken, die man nutzt, nicht zum Selbstzweck, sondern halt tatsächlich zur Verbesserung, ne?
Ja. Also so, wenn ich das jetzt wissenschaftlich überspitzt sagen kann, dann eher so Falsifikation stetig hinterfragen und gucken, ob das, was man macht, noch Sinn ergibt und dann vielleicht neu denken.
Ja, und eigentlich ist es ja auch genau die Stärke von Journalisten und Journalistinnen, zu hinterfragen und zu gucken.
Mhm.
Also passt eigentlich gut zusammen.
Und wo siehst du da in Redaktionen allgemein, ich sag mal, die größte Schwäche, also sag mal an der Dynamik von der Redaktion, innovativ sein zu können? Glaubst du, da braucht es immer einen externen Einfluss?
Nee, glaube ich gar nicht. Also ich glaube ich nicht, dass es das braucht. Also finde ich natürlich toll, wenn es das gibt. Und es gibt es ja auch, muss man ja auch sagen, es gibt es ja immer mehr, ne? Also das HH-Lab gibt es seit 2018, aber mittlerweile, also die großen Häuser, die haben ja alle eine Innovationsabteilung und Formatentwicklung und Zum Beispiel auch SWR hat ja jetzt ein neues Innovationslab und das ist ja auch einfach großartig, wie groß diese Szene, sage ich jetzt in Anführungszeichen, wird. Und das finde ich toll für den Austausch auch einfach. Und aber ich glaube, man kann auch jede Redakteurin selber, jeder Redakteur kann ein Innovationstreiber sein. Absolut, mit neuen Ideen und Formaten, die sie entwickeln, in ihrer Redaktion, auf jeden Fall. Aber es muss halt, du brauchst das Umfeld dafür, das ist das Wichtige, ne? Dass diese Leute die Möglichkeit dafür haben, sich zu entfalten. Und das ist manchmal etwas, was hinten überkippt, ne? Im Tagesgeschäft. Mhm.
Und wie ist es bei dir persönlich, wenn du neue Ideen findest oder, ja, ich sag mal, neue Ideen finden musst? Gehörst du da eher zu den Menschen, denen dann die neue Idee unter der Dusche im Alltag, unter der Routine einfällt? Oder hast du da auch deine Methoden, in denen du dich bewusst auseinandersetzt?
Also bei mir persönlich kommen Ideen schon auch viel durch eine Inspiration und das kann dann halt alles Mögliche sein, ne? Das kann, wie du sagst, dieses typische unter der Dusche beim Spazierengehen oder man hat etwas gelesen über ein Thema, möchte da näher rein. Das kann und ganz, ganz, ganz unterschiedliche oder eigene Lebensrealität auch. Also guck auch, was fehlt mir selber oder ne, was für ein Gefühl habe ich hier gerade und kann man das irgendwie übersetzen in etwas. Und dann ist es tatsächlich so, wenn wir eine Idee haben im HH-Lab, und das muss ja auch zum Beispiel gar nicht immer die neue, man erfindet nicht immer das Rad neu, ne? Das passiert einfach nicht. Dann ist es bei uns so, dass man die Idee hat und dann pitcht man die im Lab. Wir sind ja 13 Leute, wir sind Journalistinnen und Journalisten, eine Designerin und ein User Experience Experte und zwei Entwickler. Und dann pitcht man diese Idee. Und wenn man zwei Leute findet, die bereit sind, an der Idee mitzuarbeiten, dann machen wir eine Fastlane, nennen wir das. Da hat man 6 Wochen Zeit, stellt eine Hypothese auf und testet diese Hypothese. Und wenn das erfolgreich ist und man dort die Kennzahlen, die man sich gesetzt hat, trifft, dann darf man weitermachen und dann kann daraus halt eine Produktidee entstehen. Aber ganz viel ist auch einmal testen, 6 Wochen und dann muss man es wegschmeißen und das gehört halt auch dazu. Auch Struktur gehört dazu, Neues umzusetzen. Erstmal muss man strukturiert sein, wenn man es umsetzen will am Schluss. Und auch, man muss halt auch so ehrlich sein und sagen, das war halt nichts, das muss jetzt leider verschwinden in der Schublade.
Mhm. Ja.
Das kann manchmal wehtun, wenn man sich verliebt hat und dann...
Ja, ja. Aber ich finde das auch sehr oft, also ich persönlich habe den Eindruck, das ist auch sehr oft abhängig von der Dynamik eines Teams, wie stark dann an Ideen festgehalten wird und wie leicht man dann was verwerfen kann. Und ja, finde ich, ist auch eine spannende Frage, wie man mit dem Thema Innovation und ja auch unterschiedlichen Charakteren und Teams einfach umgeht, ne?
Ja, da hast du total recht, ne? Wie je heterogener ein Team ist, desto spannender ist es auf jeden Fall, ne? Verschiedene Charaktere. Und auf der anderen Seite, klar, wenn einer dann eher jemand ist, gut wie jede Teamdynamik einfach, ne? Wenn einer, also da kann es auch mal clashen, auf jeden Fall. Deswegen braucht es da auch, braucht es auch die Regeln, damit einfach klar ist, wenn diese Kennzahlen getroffen sind, dann ist das Ganze ein Erfolg. Und wenn sie nicht getroffen sind, muss man halt so ehrlich sein und sagen, es ist einfach im Moment, das Ding hat noch nicht seine Zeit oder die wird es auch nie haben. Das ist ja auch in Ordnung.
Mhm. Sehr schön, ja. Ja, jetzt bin ich schon eigentlich bei meiner letzten Frage an dich angekommen. Und zwar, wenn du einer Person aus dem HMS-Kontext jetzt etwas sagen könntest, wer wäre das und was möchtest du dieser Person ausrichten?
Oh, einer Person?
Mhm. Oder auch einer Gruppe oder einer Person, wie du möchtest.
Ja, vielleicht. Ich habe, also quasi, wir sind so eine Mädelsgruppe quasi aus den Kommilitoninnen. ja, vier Mädels und den vier würde ich gerne sagen, dass ich es großartig finde, dass ich sie dort kennengelernt habe und wir sind so ein bisschen so Cheerleader füreinander. Also wenn jemand etwas macht, quasi etwas Neues, dann sitzen die anderen da und klatschen Applaus und erzählen, wie großartig man das gemacht hat und das ist irgendwie so schön, ne? Das ist so diese Bestärkung untereinander. Und dafür bin ich euch ganz, ganz dankbar, falls ihr das jetzt hört. Und das ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, sich Leute zu suchen, die für dich da sind in beruflichen Hoch- und Tiefzeiten und die dir helfen, ne? Die dir auch, ich weiß nicht, ich finde Cheerleader passt ganz gut.
Ja, das klingt gut. Das klingt sehr empowernd auf jeden Fall. Dann, ich will noch gern viel länger mit dir weiterquatschen. Ich fand es total spannend. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine ganzen Insights.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank an dich. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Das war mein erstes Podcast-Interview und ich war ganz aufgeregt. Und du hast mich da sehr nett durchgeführt.
Ja, das freut mich.
Also vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Mach's gut.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.